tritt und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. So jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hause und grüßt ihn auch nicht, denn wer ihn grüßet, der macht sich teilhaftig seiner böse Werke. Ich hatte euch viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Briefen und Tinte, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder, deine Schwester, die Auserwählten. Amen. Vater, wir danken dafür das wunderbare Wort, das wir hier in Freiheit öffnen können, lehren und predigen können. Wir müssen mir die Weisheit geben, um das so zu lehren, dass jeder es verstehen kann, es anwenden kann, es zu deiner Ehre nützen kann. Danke für unsere Gäste aus USA und Österreich und bitte führ uns auch richtig nach deiner Wille den Rest des Tages und speziell für unsere Einsätze da in Asien, wo die Christen schwer verfolgt werden. Und danke, dass wir etwas tun können, um sie auch zu unterstützen und ermutigen. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Okay, in 2. Johannes 9 wird gesprochen über die Lehre Christi. Wenn du eine neue Bibel hast, dann wird das zweimal erwähnt, aber wird einmal rausgeholt. Und ich muss kurz schauen, ob ich hier eins finde. Ich habe hier, ich weiß nicht, was das für eine Bibel ist, Zürcher, reformierte Zürcher Bibel. Die ist auch korrumpiert, auf den Nestle-Anatext gegründet. Und wenn du dann versuchst, das mal anzuschauen in 2. Johannes, dann siehst du von Lehre Christi zweimal erwähnt, dass es einmal übrig ist und einmal wird es weggeschnitten. Ich lese 2. Johannes 9. Jeder, der zu weit geht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, das ist dann korrekt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als den Sohn. Aber es muss stehen, der Lehre Christi. Siehst du das? Es ist vielleicht ein ganz kleines Ding, aber das ist, wie das ganze Neue Testament korrumpiert ist. Wenn es zweimal erwähnt wird, es wird nur zweimal erwähnt, Lehre Christi hier, wird es einmal weggeholt und einmal gelassen. Der Grund ist, dass du nicht auf ein Verstext eine Lehre aufbauen kann. Das heißt, wenn etwas dreimal erwähnt wird, wird es zweimal rausgeschnitten. Zum Beispiel im Markus Kapitel 9, Vers 44, 46 und 48, da lesen wir in der Heilige Schrift, dass er dreimal steht geschrieben, Vers 44, da ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Vers 46, da ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Vers 48, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Nun nehmen wir einen reformierten Zürcher und ich habe es nochmals nicht so vorbereitet mit einem Zürcher, aber im Allgemeinen sind sie alle gleich, sie sind alle. Zum Beispiel hier habe ich Vers 44 ist nicht da. Vers 46 ist auch nicht da. Und Vers 48 ist noch da, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Und da wird das angegeben mit einem 1 und einem 2. Und da wird das nicht mal erwähnt, wo man die 1 und 2... Oh, hier, 1. Markus 9, 43. Mehrere alten Testzeugen haben mit einem Zusatz wohl aus Vers 48 Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Mehrere alte Textzeugen, das was ich eigentlich sagen, ist mehrere alte Textzeugen. Die Mehrheit, über 90%, hat diese Verse drin. Zwei, Vatikanus in Idiges, haben es rausgeschnitten. Und das heißt, wenn weniger als 1% es rausschneidet, dann schmeißen wir es einfach aus dem ganzen Text. Das ist eine offizielle protestante Bibel aus 1975 aus der Schweiz, Zürcher Bibel, hat nichts mit der Zürcher Bibel zu tun, von Zwingli aus 1531, ist vollkommen korrumpiert. Das heißt, Gott zieht seinen Atem oder zurück von diesem Buch. Das ist das Kernpunkt, was die meisten nicht verstehen. Wenn wir zurückgehen zu unserem Text über die Lehre Christi, nehmen wir noch ein Beispiel darüber, anhand von zwei, drei Sachen wird so eine Sache bestätigt. Nehmen wir zwei Referenzen in Epheser 1, Vers 7, Epheser 1, Vers 7 und Kolosser 1, 14. Nehmen wir wieder als Beispiel diese Bibel. Nochmals, ich habe nicht erst geprüft, aber sie sind alle Klone, keine Persönlichkeit. Das Ziel, warum solche Übersetzungen gemacht werden, ist einfach dieses Buch vollkommen zunichte machen, dass niemand mehr dieses Buch glaubt, weil man denkt dann, diese alte Luther ist eine von vielen modernen Übersetzungen oder Übersetzungen im allgemeinen deutschsprachigen Raum. Epheser 1, Vers 7, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Durch sein Blut ist in den Text, in Epheser 1, Vers 7, wird noch einmal das wortwörtliche Vers so erwähnt, in Kolosser 1, Vers 7, wie ihr, Kolosser 1, Vers 14, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Warum ist das ein wichtiges Vers? Weil Erlösung ist nicht das gleiche als Vergebung der Sünden. Die Erlösung ist ein Rückkauf und das ist nur möglich durch das Blut Jesu Christi, weil das ist das Blut Gottes. Und wenn man das Blut rausnimmt, macht man eine Lüge raus Gott und macht man Erlösung und Vergebung der Sünden gleich. Das war nicht gleich. Im Alten Testament waren die Sünden vergeben, doch keiner war erlöst. Die Sünden waren nämlich nicht weggetan. Nun, diese Lügen, die hier erwähnt wird in Kolosser 1,14, und warum machen sie das? Weil es wird zweimal erwähnt im Neuen Testament, muss es einmal rausgeschnitten werden. Wir nehmen nun die Züge, Epheser 1, Vers 7. Da ist er noch einmal in den Text, vermute ich. Epheser 1, 7, in diesen haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Übertretungen. Dann gehen wir nach Kolosser und dann ist das durch sein Blut weggelassen. Indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ja, das ist nicht nämlich die Vergebung der Sünden, das ist etwas ganz anderes. Erlösung ist ein Rückkauf. Vergebung der Sünden hat Adam schon gemacht und alle alttestamentlichen Heiligen. Aber keiner hat Erlösung bekommen, weil das Blut Christi war noch nicht vergossen. Na, das ist wichtig. Warum? Weil wir sollen sehen, die Lehre Christi ist ein sehr wichtiges Thema für das Alte und Neue Testament. Und Rom hat dieses Vers geändert, Lehre Christi einmal rausgenommen. Und dann bleibt es übrig, wer in der Lehre bleibt. Welche Lehre? Das ist gleich mit dem Evangelium. Wir glauben an das Evangelium. Das glauben Mormonen, Zeugen Jehovas, die Kirche Roms auch. Aber die haben ein anderes Evangelium, als was hier die Heilige Schrift präsentiert. Das ist das Kernpunkt. Nun, die moderne Übersetzungen, die verneinen zum Beispiel die Gottheit Jesu Christi. 1. Timotheus 3,16 sagt in der Heiligen Schrift, Gott ist offenbart im Fleisch. Hier habe ich hier die Zürgerbibel aus 1975. Da denkst du, naja, das ist doch auch eine Reformationsbibel, hä? Weil die Zürger haben die Bibel in 1531 fertig gehabt, 3 Jahre bevor Luther das hat in 1534 im Deutschsprachigen. Dann schaust du zum Beispiel hier in 1. Timotheus 3,16, in der Heiligen Schrift sagt Gott offenbart im Fleisch, hier steht geschrieben, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Und hier, so das Kommentar an. Die hier beginnende 6 Verszeilen sind vielleicht einem uralten christlichen Hymnus entnommen, der, Klammern, nicht wie man erwarten könnte. Das deutet an, dass mit dem Geheimnis der Frömmigkeit Jesus gemeint ist. Erich steht in minder gewichtigen Zeugen, teils das statt der. Teils Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gott und der konnten in der griechischen Schrift leicht verwechselt werden. Das letzte stimmt schon. Theos, und wenn man die Buchstaben dazwischen durch hat, ist es Heos, ist er. Aber was sie nicht sagen ist, das ist immer wie sie lügen, ne? Erich steht in minder gewichtige Textzeugen teils. Das heißt, in über 95% aller Textzeugen von 1. Jahrhundert bis 1500 steht Gott. Und in weniger als 5%, ich glaube noch mal 100%, steht der oder das. Wenig die Wichtige. Nein, sie nennen in ihren Augen Wichtige, sind 2 Korruptionen von Rom, Vatikanus und Sinaitis Manuskripte. Also das wird dauernd gelogen. Das heißt, du denkst doch nicht, du denkst, ja, wenn du in Mafia bist oder wenn du irgendwo auf die Straße mit Drogenhändlern, da wird dauernd gelogen, das ist klar. Aber hier wird eben so viel gelogen. Das ist der Unterschied. Aber du mit den nett angezogenen Leuten, mit einem dreiteiligen Anzug und so weiter, die mit Griechisch und Hebräisch versuchen, dich einfach die Worte rauszunehmen. Und was passiert mit so einem Buch? Im Moment, dass die Übersetzung fertig ist, kann Gott nicht sagen, ich lege meinen Atem auf so ein Buch. Das ist ein totes Buch.
Amen.
Das ist das Problem. Und dann kann Gott, und das wird, ich glaube, 2009 nochmals revidiert, 1531 wurde es revidiert, 1975 hier, 2009, immer wieder Dinge revidiert. Warum? Warum muss es nur ausgegeben werden und nur aufgelegt werden? Niemand kauft das mehr. Gott, der Heilige Geist, bezeugt nicht mehr, dass es die Wahrheit ist. Lügen, Lügen, Lügen. Und wenn das passiert im Leibe Jesu Christi, weißt du, was der Heilige Geist dann tut nach einiger Zeit? Nicht nur kann er nicht mehr werken, weil er kann seinen Atem nicht auf diesem Buch legen. Das ist von Gott eingegeben, eingeblasen. Er zieht sich als Zeuge zurück von einem Land, weil sein Wort geschlossen wird. Hier haben wir das Zeichen der Waldenser. Das ist, früher hat man, das ist auf Holz gemacht von einem Waldenser aus der Waldenser Tale, Torre Pellice, Nordwesten von Torino. Und da hat man früher darauf unten gesagt, Lux lucet in tenebris. Das bedeutet, Licht scheint in der Finsternis. Und das war auch so mit einer offenen Bibel, mit einer Kerze, mit sieben Sternen. Das heißt, das Licht hat angefangen zu scheinen, wenn das Wort geöffnet wird. Und hier ist Lux lucet in tenebris hier. Ja, das ist eigentlich, was nicht mehr der Fall ist. In den letzten Tagen, das Licht wird gelöscht, die Bibel wird geschlossen. Nicht durch Verbrennung oder Verfolgung oder Inquisition, aber einfach mit einem Ersatz mit Dutzende falsche Übersetzungen, wo die normale Christ hat keine Ahnung nun, was ist der Heilige Schrift. Man kann es vergleichen mit einem Kind von 10, 11, 12 Jahre alt und die begibt so ein Handy und er kann googeln, was er will. Dann weißt du, was er kommt? Er kommt wirklich nicht zur Wahrheit. Er kommt nur auf Müll aus. Und dann denkt er, ich habe etwas gefunden, aber wie kann er unterscheiden, ob etwas wahr ist oder nicht, wenn er keinen Standard hat? Keine Chance. Und das ist was der Feind heute gemacht hat, der letzten Jahrzehnten, mit den neuen Übersetzungen. Hier haben wir das nur amerikanische Katechismus von der Heilige Josef, aus 30 Jahren her. Die Bibel ist nicht immer historisch akkurat. Schöpfung ist die Art und Weise, wie Gott Leben hat gegeben. Es scheint zu sein, dass Schöpfung eine leichte Evolutionsentwicklung durchgemacht hat. Millionen Jahre nach diesen Ereignissen haben sie, Gottes Leute, nur bedenken können, wie die Schöpfung stattfinden kann. Mit anderen Worten, was hier gesagt wird von Rom, du kannst kein Wort vertrauen, was Mose sagt über die Schöpfung, in 1. Mose 1, 2 und 3, dass es in der Geschichte stattgefunden hat. Man nennt das Urgeschichte in der modernen Theologie, also Supra-Geschichte, was nicht echt passiert ist, aber das ist ein Sinnebild, was dann passiert sein kann. Zweitens, du kannst nicht die Reihenfolge glauben in 1. Mose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weil das stimmt nicht, das muss Millionen Jahre sein, statt ein Tag von 24 Stunden. Und 1. Mose 2 und 3 ist nur ja, nicht echt passiert. Das bedeutet, dass der Mensch nicht gefallen ist von Gott, dass der Mensch von Natur noch etwas Göttliches in sich hat und sich selber rechtfertigen kann durch das Halten von Sakramente, das achtfältige Pfad von Buddha, die fünf Säulen von Islam und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Kernidee, die dahinter liegt. Und daneben kannst du nicht die Worte Jesus glauben, dass wenn Jesus sagt, Mose hat das und das gesagt über die Schöpfung, dass es wahr ist. Ist er indirekt ein Lügner. Das ist, was die moderne Theologie versucht und katholische Katechismus und versucht beizubringen. Das ist die offizielle Position von Rom. In Johannes Kapitel 5, Vers 44 lesen wir, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet und die Ehre, die von Gott allein ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklaget, der Mose, auf welchen ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. So ihr aber seine Schriften, 1., 2., 3., 4. Mose, nicht glaubt, wie Rom das tut und der Papst das tut, wie werdet ihr meine Worten glauben? Tun sie auch nicht. Das ist das Problem. Das heißt, wenn Sie dann sagen, von, ja, weißt du, das, was in 1. Mose 1, 2, 3 ist, ist natürlich nicht echte Geschichte, ist nicht echt passiert in Zeit und Raum. Dann das Ziel, warum Sie das tun, ist, dass Sie sagen, na, wenn da hier nicht etwas korrekt ist, dann kann es auch nicht korrekt sein über das erste Kommen Jesu Christi, dass er gestorben, begraben, auferstanden ist. Dann kann es auch nicht wahr sein, dass er in der Evangelium auferstanden ist und dass man durch Glaube an ihm das ewige Leben hat, weil das ist ebenso unglaubwürdig aufgeschrieben als 1. Mose 1, 2 und 3. Das ist der wahre Grund, warum sie 1. Mose 1, 2 und 3 Urgeschichte nennen oder immer versuchen, Widersprüche zu finden in der Heiligen Schrift. Speziell in die Evangelien, zwischen den Evangelien oder in 1. 2. Samuel, 1. 2. Chronik, 1. 2. Könige. Wenn man Widersprüche findet, dann kann man sagen, ja, schau mal, die Bibel widerspricht sich. Das heißt, muss es auch falsch sein bezüglich das Werk Jesu Christi am Kreuz und seiner Auferstehung. Das ist der wahre Grund, das ist der satanische Grund, um so den Glaube an dem, was hier in der Geschichte passiert ist, zu zerstören. Und vergiss niemals, erstens ist dieses Buch ein Geschichtsbuch. Es ist nicht erstens ein religiöses Buch und ein Geschichtsbuch. Gott fängt an, einmal die Erde zu schaffen. Gott fängt mit einem Mann an, kommt ein Volk Israel da. Gott lässt Volk aufeinander losgehen als Folge von Sünde und Urteil Gottes. Das ist Gott, die das alles veranstaltet. Das heißt, dieses Buch ist ein Geschichtsbuch, wo das Wort Gott und Jesus Christus und Gottes Volk immer dazwischen kommt. Und das gefällt dem modernen, atheistischen Menschen nicht, die immer ohne Gott versucht durchzukommen und dann hofft, wenn Straußvogel diesen Kopf im Sand steckt, ja, wenn ich sterbe, dann ist alles doch in Ordnung, ja, dann bin ich eins mit dem Universum. Nein, du bist eins mit vielen Ungläubigen in der Hölle und dann in der Pfuhl des Feuers. Und du erinnerst immer noch, was geschehen ist und du erinnerst immer noch all die Möglichkeiten, die du gehabt hättest, um durch ein Traktat oder ein Evangeliumprediger das Evangelium aufzunehmen, ein Christ zu werden und hast es abgelehnt. Und das vergisst du niemals mehr. Das ist sicher ein abscheulicher Gedanke. Da gab es 10, 20, 30.000 Jahre her, war gerade noch überhaupt keine Sonne in ein Solarsystem. Na, die Lehre Christi ist ein wichtiges Thema, was wir hier sehen in 1. Johannes. Da möchten wir ein paar Dinge über sagen. Das ist verbunden mit ersten und zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus. Das erste Kommen haben wir gerade erwähnt in 1. Timotheus 3, 16. Groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. So wichtig. Es ist Gott selber, der sich als Mensch hat offenbart in die Geschichte eingekommen ist. Dann hat man noch Teil von der Lehre Christi, das zweite Kommen Jesu Christi. In Offenbarung 19, ja, dann wird der Himmel wieder geöffnet und Jesus kommt nach unten und sein Name heißt dann König aller Könige, Herr aller Herren. So kommt er zurück als Haupt von aller Religionen, als Haupt von jeder säkulären Regierung, um alles unter seinen Allmacht zu bringen mit Gewalt. Nun, beides kommen, ersten und zweiten, wird in einige Verse in der Heiligen Schrift erwähnt. Es ist verbunden mit der Lehre Christi. Und der Grund, warum wir mal ein bisschen Zeit nehmen, ist, dass du das niemals hört von einem Papst. Kannst du vorstellen, du bist Papst und du kannst mit Orbi und Orbi, mit Weihnachten und mit Osten allerlei Segen geben. Und du kannst auch die ganze Welt rundreisen, privat jetzt. Und dann hunderttausende Leute persönlich adressieren und dann Millionen für TV und moderne Medien. Was sollst du dann tun? Du sagst natürlich als erstes, was ich tun. Ich sage, du buße von all euren eigenen Gerechtigkeit, inklusive aller Religion und Glaube an Jesus Christus alleine, Gottes Gerechtigkeit. Und so wirst du selig. Dann kannst du mit seiner Glaubwürdigkeit, die er für die Medien bekommen hat, Millionen zum Herrn führen innerhalb von einer Woche. Er tut das nie. Weil er ist ein Mensch der Sünde. Er gibt ein bisschen Wahrheit, aber genügend, um dass die meisten niemals zu Jesus Christus kommen, allein als Gott offenbart im Fleisch, die einst und für ewig für sie am Kreuz gegangen und auferstanden ist. Kommt nach Jesaja 9, sollen wir die beiden kommen noch mal miteinander vergleichen. Jesaja 9, Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren, Jesus Christus, Sohn des Menschen, als Mensch, also von der Jungfrau Maria geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, das ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Erstens kommen, welches Herrschaft ist auf seine Schulter? Als Herr kommt er noch zurück, er muss noch kommen. Und sein letztes Wort ist da, Friedefürst. Er kommt, Friede zu bringen, nachdem er mit Gewalt die ganze religiöse und säkuläre Welt gerichtet hat. Erste und zweite Kommen sind hier zusammen erwähnt. Bleiben wir in Jesaja 61, Vers 2. Dann lesen wir, zu predigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Erste Kommen Jesu Christi kommt, um Gnade zu offenbaren. Und dann, 2000 Jahre dazwischen, einen Tag der Rache unseres Gottes. Zweite Kommen, Offenbarung 19, wenn er 200 Millionen Mann bei Armageddon zerstört, zu trösten alle Traurigen, die Leute, die verweigern, das Merkzeichen des Tieres zu haben, sein jüdisches Volk, was verweigert, den falschen Messias anzubeten und die für ihr Leben fliehen müssen. Alle Traurigen kommt er dann zu trösten. Jesaja 49, Vers 11, nochmals, beide kommen in einem Vers zusammen. 1. Mose 49, Vers 11. Er wird sein Fühlen an den Weinstock binden und seine Eselin Sohn an den edlen Reben. Na, ich komme da von Fühlen Jerusalem rein, worauf kein Mensch gesessen hat. Erstens kommen, Punkt. Und dann hat man einen Sprung von 2000 Jahren, da muss man das Wort recht teilen, sagt 2. Timotheus 2, 15. Er wird sein Kleid in Wein waschen. Zweite Kommen Jesu mit Blut. Blut seiner Feinde. Und seinen Mantel in Weinbeerblut. Das ist das Blut seiner Feinde. Vers 24 von 1. Mose 49. So bleibt doch sein Bogen fest und die Arme seiner Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob. Aus ihren sind kommen Hirten und Steine in Israel. Ja, zweite kommen, das, die mächtigen Hände. Erste kommen die Hirte. Ich komme aus einem Hirte, die ein Schaf, die verlorene Schäflein gesucht hat. Das heißt, die verherrlichte Christus ist nicht nur Gott offenbart im Fleisch, bei seinem ersten Kommen, aber er wird in Fleisch und Bein zurückkehren beim zweiten Kommen, um dann diese Welt einnehmen mit Gewalt, weil es kommt ihm zu. Nun, wenn wir zurückgehen zu unserem Text in 2. Johannes 9. Dann lesen wir, wer übertritt und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat beide den Vater und den Sohn. Gott ist kommen im Fleisch. Es ist eine Sache, die gewesen ist und er ist noch immer Gott offenbart in der Person von Jesus Christus. Und alle Päpste, die verweigern zu sprechen vom zweiten Kommen, und der Grund ist, sie wollen selber nun herrschen als Vicarius Filii Dei, stellvertretend Sohn Gottes. Sie sind in ihren Augen vertreten Christi auf Erde. Sie sind eigentlich eine Kopie von das jüdische Alten Testament und sagen deswegen, wir möchten hier eine Theokratie in jeder Regierung, inklusive der EU und der USA, unterordnen unter der Autorität von der, Mensch, von der Sünde in Rom. Der stellvertretende Christi, der Heilige Vater. Wer sich dagegen stellt, die verdient, ausgerottet zu werden, wie damals Israel unter Mose und Josua, der jüdische Völker, mit einem Genozide ausgerottet hat. Das tun sie heute mit, haben sie gemacht, mit Juden, mit orthodoxen Christen. Vergiss das nicht. Der orthodoxe Jude-Holocaust war minimal 3 bis 4 Mal so groß als der jüdische Holocaust. Und der Protestanten-Holocaust im Zweiten Weltkrieg, da sind mehr als 18 Millionen Deutsche, meistens protestante Männer, wieder umgekommen, haben ihr ganzes Land und Haus verloren oder sind verwundet zurückgekommen vom Schlachtfeld. Und das ist wichtig zu sehen. Warum ist das passiert? Wir haben letztes Jahrhundert gesehen, ein Genozide von Leuten, die verbunden sind mit diesem Buch. Alten Testament Juden, Neuen Testament Orthodoxe und Protestanten, das ist... Na, das ist über 50 Millionen sicher gewesen in Europa. Und der Grund ist, um aus diesem Trümmerhaufen ein neues Paradies, eine neue Ordnung zu schaffen. Weil darum hat der EU den Nobelpreis der Friede bekommen, ein paar Jahre her. Der Nobelpreis wird auch in Schweden von Rom geführt. Was ist das? Das ist eine Nachahmung von dem, was wir sehen im Neuen Testament. Jesus Christus kommt zurück, zweiter Kommen. Was haben wir davor? 7 Jahre Trübsalzeit, ein Gericht, wo die Hälfte der Weltbevölkerung umkommt. Weil erst muss da Gerechtigkeit stattfinden, dass heißt Sünde gerichtet wird. Und dann kann Jesus Christus kommen, zweite kommen Jesus Christus, eine UNO-MOU zerstören bei Armageddon. Und dann kommt der Friede auf Erde. Was tut der Feind? Der sagt, ich möchte mein Teil, mein Reich von Hölle und Tod hier aufrichten. Vor das zweite Kommen ist das sein Reich von Tod und Hölle. Dafür muss ich das Gleiche tun wie Jesus Christus. Er muss vor das zweite Kommen und das tausendjährige Friedereich die Hälfte der Weltbevölkerung richten, weil er es gerecht muss, Sünde richten. Der Feind tut das mit seiner Braut, die Kirche Roms, mit den Genoziden von Orthodoxen, Protestanten und Juden im letzten Jahrhundert. Siehst du, was er tut? Er ist der größte Nachahmer. Und was Gott hat vor zu tun, Gericht, Zweiten Kommen und Friede, tut er mit Gericht, 20. Jahrhundert. Mensch, die Sünde ist heute von na aller Religionen anerkannt als ein großer moralischer Führer und er soll bald sein Friedensreich von Hölle und Tod einführen nach der Rückung der Gemeinde. In Sprüche Kapitel 11, Vers 1 lesen wir, wie wichtig ein Gleichgewicht ist. Sprüche 11, Vers 1. Ein falscher Waage ist dem Herrn ein Gräuel, aber ein völlig Gewicht ist sein Wohlgefallen. Ein falscher Waage, das sieht man heute unter der Jugend auf, wie mehr Sünde man tut, wie cooler es ist. Und wenn man sich viel versündigt, kann der Feind schnell einen Griff bekommen auf die Seele, an die Seele von Kindern. Daarom moeten kinderen zo jong mogelijk met deze nieuwe seksualunterricht bekend gemaakt worden. Ze moeten leren te zündigen onder de dekmantel van God liebt alles, God liebt dich toe wat du wilt. En dan komt de vijand met een grief van zünde. En dan bekommst du een geest van rebellion die een kinderzelen öffnet voor unreine geister. Kom naar 1 Samuel 12, glaube ich. Was ist geblieben? Samuel, die muss. Es ist Samuel 15, war das, glaube ich. Ja. 1. Samuel 15, Vers 23. Saul kann nicht warten, fängt an zu opfern, übernimmt das Priesteramt. Das ist genau, was der Antichrist tut in Trübsalzeit. 1. Samuel 15, 23. Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde. Und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht König seist. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ungehorsam bewusst nicht hören und gegen dem gehen, was Gott sagt, ist eine Zaubereisünde. Und Zaubereisünde ist verbunden mit einem Mensch, die öffnet sich wie ein Medium für unreine Geister. Ja. Und Widerstreben gegen Gott ist Abgötterei und Götzendienst. Und du weißt, was die Bibel sagt im zweiten Gebot. Wenn du Götze anfängst anzubeten, kann ich dich bestrafen bis ins vierte Glied. Das heißt, dein Großenkelkinder müssen bezahlen für die Sünde, die du als Person tust, um einen falschen Gott anzubeten. Das ist verbunden mit Götzendienst. Und weißt du, was unsere Jugend heute lernt in der öffentlichen Schule, oder auch auf viele christliche Schulen? Du bist ein eigener Gott. Tu, was du willst. Das ist eine Katastrophe. Im Moment, dass du das erlaubst und jemand kommt zum Glauben, dann kann er seine Seele direkt errettet werden, 100%. Aber sein Charakter ist missformt über 20, 30 Jahre. Und das kannst du nicht 1, 2, 3 reparieren. Das ist nicht möglich. Gott gibt viel Geduld und Gnade und so weiter. Und du lernst dann einfach Recht zu tun in einem Gemeinde, das Haus Gottes und so weiter. Aber es braucht einfach Zeit. Die Päpste dagegen, die sind ein falsches Gleichgewicht. Das sind unbalancierte Geopolitiker, die haben nur ein Interesse, eine ökumenische, das ist das griechische Wort für Weltbewegung, mit einem Absicht, um jedes unabhängiges Land an sich zu binden, via ein Pax Romana, das heißt, wenn ein Land sich nicht freiwillig unterordnet, Serbien, Jahre 90, sie wollen sich nicht unterordnen, was tut Rom für die NATO und die USA? Sie bombardieren das Land und die Völker einfach vollkommen platt. So tust du das. Und sie kommen damit weg. Maar ze schrijven die geschiedenis, ze hebben die macht over die waffen, die waffenindustrie en de media speziell. En zweitens, wat de Leute doen, is: jede unabhängige Gemeinde is een Dorn im Auge van Rom. Alles, wat unabhängig is, als Gemeinde oder als Land, muss verschwenden, um schlussendlich gezwungen zu sein, ein Mensch anzubeten als Ersatz für den Herrn Jesus Christus, nämlich den Mensch der Sünde, die Vicarius Filii Dei, de stellvertretend Sohn Gottes. Und was sie vor allem tun darin, ist Jerusalem als geteilte Hauptstadt bewahren. Ja, wenn Israel in 1967 den Tempelberg eroberte, dann mussten sie es wieder zurück, oder 73, mussten sie es wieder zurückgeben. Warum? Weil das war dann nur von Israel, aber Jerusalem muss geteilt bleiben. Warum? Wenn du eine Stadt erobern willst, dann kannst du das so tun, du bist hier der Dritte im Bunde, du lässt zwei Gruppen, die du beide kontrollierst, miteinander kämpfen, bis es viele Verwundete und Probleme gibt und dann lässt du beide miteinander verhandeln unter deiner Aufsicht, auf dass du selber als Dritte im Bunde das Sagen bekommst. Und das ist ganz einfach, wie Rom das letzte Jahr, 1500 Jahre, immer hat operiert. Jesus ist als Lehre Christi, geht zurück nach 2. Johannes 9, Verweisung nach der Lehre Christi, der Jesus ist Gott offenbart im Fleisch beim ersten Kommen und auch beim zweiten Kommen der Sein Jesus Christus. Und das Ort, wo der Herr sagt, dass er wohnen soll, ist in Jerusalem. Das will ich noch gut nochmal zu erwähnen. In 2. Chronik 6, Vers 20 lesen wir, dass Salomo die weite Tempel ein, dass deine Augen, sagt er, offen sein über dieses Haus, Tempel, Jerusalem, Tag und Nacht, über die Städte, dahin du deinen Namen zu stellen geredet hast, dass du hörst das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte tun wird. Und hier lesen wir, dass er den Namen zu Stellen geredet hast. Die Stelle, die Name Gottes verbunden mit einem Ort auf der Erde, das ist Jerusalem. Und am Moment, dass beide Israeliten, Muslime kämpfen und sie sind miteinander im Krieg, gibt es einen Friedensvermittler, die dann schlussendlich den Platz einnimmt. Und mir wurde gesagt, 1993, Vertrag von Oslo, Geheimprotokoll, Tepperbeck wurde Vatikan überschrieben. In 1994 hat Vatikan das erste Mal Israel als Staat offiziell anerkannt. Das haben sie nicht getan seit 1948. Nun zurück zu unserem Text in 2. Johannes Kapitel 8. Da haben wir gelesen, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern wollen Lohn empfangen. Das heißt, du kannst einiges verlieren, wann, Vers 9, wenn du nicht bleibst in der Lehre Christi. Das heißt, was der Feind versucht zu tun mit modernen Übersetzungen, da fangen sie mit an und sie nennen sich auch Luther, Reformierte Züge und so weiter. Die Gott hat Christi wird attackiert, Rettung durch Glaube wird attackiert, die zweite Kommen wird nicht mehr benachdruckt. Das heißt, so kannst du Lohn verlieren als Christ. Du kannst nicht deine Seele verlieren. Du kannst Lohn verlieren, du kannst dein Zeugnis verlieren. Lot hat sein Zeugnis verloren, wenn er seine Schwiegersöhne hat gewarnt für das kommende Urteil. Du kannst deine Gesundheit verlieren, wenn man an der Abendmahl teilnimmt und man tut das nicht gerecht, dann können Leute krank oder auch sterben werden. Du kannst Lohn verlieren, du kannst Krone verlieren, du kannst eine Erbe in 1000-jährige Reich verlieren. Du kannst eine Freude in Jesus Christus verlieren, durch dauernd zu sündigen. Du kannst eine Heilsgewissheit verlieren, dass du sagst, ja, bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Ja, wenn du dauernd sündigst in die Welt, deine Sünde nicht bekennst, dann fangst du an zu zweifeln. Und du kannst dein buchstäbliches Leben verlieren. Gott kann dein Leben kürzen als Kind Gottes, wenn du einfach mit Sünde weiterspielst. Ja, naja, weiß ich noch, hatte ich war an Bibelstunde in den Niederlanden noch mit ein paar Jungs aus verschiedenen Universitätsstädten. Und einer, der war immer zu spät, hat an Freundinnen gehabt, immer lachen, niemals etwas vorbereitet, kein Bibelvers gelernt. Und hat auch niemals jemanden zum Herrn geführt. Und dann, fünf Jahre später, war er hier im Dolomito-Alpsteingebiet am Klettern und ist runtergestürzt und tot. Du kannst nicht ungestraft mit Gott spielen und sagen, na, ich tue, was ich will. Das funktioniert nicht. Seine Rettung ist, die Freigabe, die Gott schenkt, ist das, was Jesus Christus für dich am Kreuz hat getan. Und wir haben in Jahre 50 in den USA einen sehr bekannten Evangelist gehabt, Billy Graham ist heute tot. Er wurde gebraucht mit einem Absicht, um alle Baptisten, auch King James Leute und Evangelikale von neugeborenen Christen zurückzubringen zur Rom. Das war sein ganzer Dienst. Wenn er dann diese Predigten gehalten hat über die ganze Welt und lass Christus in dein Leben kommen, war der Absicht, sie können zum Glauben kommen, das war noch okay für Rom, aber sie müssen zurückgehen in ihre eigene abfällige, oft katholische Kirche. Das heißt, was hier passiert ist von diesem Mann und viele Evangelisten nach dem, auch die pfingstcharismatische Typen, man hat die Steine, Perle, für die Schweine geschmissen. Weil ein neugeborener Christ ist wie ein Stein, die in ein Haus eingegliedert werden muss. Na, das heißt, du wirst errettet und dann sollst du in ein Haus einen Platz bekommen, um da gebouwd te worden voor een meester. Nee, zegt Billy Graham, of wie de anderen ook zijn. We nemen ze terug. Geh terug in een satanische of abfällige kirche. Je bent ineffectief als Christ. Je bent geen soldaat meer. En je kan ook niet wachsen in de genade en kennis Jezu Christi. Pellen voor de Schweine schmeißen. Dat is nog immer de Sache. Ook heute voor de Allianz hier in de Schweiz en in Deutschland. Oh, daar muss man sehr voor mit aufpassen. Kom naar Matthäus 13. Dat möchte ich toch mal ein bisschen noch darauf setzen. Matthäus 13, Vers 45 und 46. Und da er 46, da er eine köstliche Perle fand, Hinweis zu der Gemeinde, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte dieselbe. Er hat alles verkauft, hat seinen Sohn abgelegt und hat diesen Perl, diese köstliche Perle gekauft. Das ist ein einziger Stein, die lebendig ist, eine Perle, die fängt an in diesem Huster, glaube ich, mit einem Sandding und dann kommt das Material da rum, das fängt an zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen und du kannst auch eine Perle nicht schneiden, dann wird er zerstört, es bleibt eine Sache. Das wie die Gemeinde, es ist ein Organismus, das wächst und nicht getrennt werden kann. Und was da die modernen Evangelisten gemacht haben, haben gesagt, okay, du bist Teil von dieser Perle, aber geh zurück in deine abfällige Kirche, wo du niemals lernst zu wachsen in die Gnade und Kenntnis des Herrn Jesus Christus. Na, dann endet der Apostel Johannes mit Vers 11. Wer ihn grüßt, der macht sich wahrhaftig seine bösen Werke. Das heißt, halte Distanz. Das ist eine gesunde Sache, um dich zu distanzieren von abfälligen Christen, die Ökumene oder die Welt sehr lieb haben. Meistens musst du nichts tun, weil sie wollen sich nicht identifizieren mit einer bibelgläubigen Gemeinde, die gerne aktiv die Straße predigt und sich nicht schämt für die Worte Gottes in der Reformationsbibel. Ich hatte euch viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Briefen und Tinte, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, dass unsere Freude vollkommen sei. Das heißt, die Freude von beiden ist verbunden mit einander persönlich treffen. Und wenn wir so eine Konferenz haben, dann siehst du auch, meistens nach dem zweiten, dritten Tag, jeder redet die ganze Zeit, am nächsten Morgen schaue ich die Leute ein bisschen in die Augen an und dann sehe ich die kleinen Augen. Dann sind sie bis 1, 2 Uhr in der Nacht, haben sie gemeinschaftlich gebetet und ausgetauscht. Und viele kennen einander überhaupt nicht gut und nach 1, 2 Tagen ist es, als ob sie einander schon Jahre kennen. Das hat zu tun mit dem Heiligen Geist, die bezeugt, dass es schön ist, miteinander als bibeltreue Christen Gemeinschaft zu pflegen. Das gehört zu einer bibeltreuen Gemeinde. Und das ist eine Freude, eine Folge von der Frucht des Heiligen Geistes. Und er sagt hier deswegen, ich schreibe nicht zu viel. Ich könnte vielleicht auch sagen, ich schreibe nicht zu viel oder meine YouTube-Botschaft ist nicht so lange. Aber natürlich weiß ich ganz genau, dass weil wir so wenig bibeltreue Gemeinde haben, hat so ein, wir haben auch bibelglaubige Radio, damals kann Bibelradio irgendwo hier liegen oder andere Sachen, die haben ihre Platz, dass Leute so Nahrung bekommen haben, auch auf unserem YouTube-Kanal, ganz klar. Aber es ist noch immer kein Ersatz, um persönlich mit einem anderen im Namen Jesu Christi zusammenzukommen. Auch wenn nur zwei oder drei sind in einem Wohnzimmer, das ist noch immer nicht das Gleiche via ein Medien, als körperlich, physisch einander begegnen. Und darum habe ich oft gedacht, und ich weiß nicht, ob ich das belegen, denke ich nicht belegen kann, ich habe oft gedacht, dass der Feind, der Teufel, ist verbunden mit diesen Strahlungen. Weil es ist nicht das Gleiche, wenn wir hier zusammen sind oder so eine Bibelkonferenz gehabt haben, hast du eine gute Gemeinschaft und so weiter. Aber du kannst heute mit WhatsApp oder FaceTime auch, was ist die, 5 oder 10 Leute einladen mit ein bisschen Quetschen. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist anders, obwohl man einander sieht, obwohl man eigentlich miteinander noch direkter so einzeln reden kann, als wenn man in einer Gruppe ist. Und doch ist es nicht das Gleiche. Da ist etwas, ich habe die Idee, wenn eine Gruppe Leute zusammen sind, die haben alle den Heiligen Geist in sich. Und das ist wie eine Art von Feuer, was einander anzündet. Und das ist nicht der Fall bei dieser WhatsApp- oder FaceTime-Dingen. Und darum denke ich oft, dass viele Sachen mit Elektrizität, und ich nutze natürlich das auch, ist noch immer kein Ersatz für was Gott in seinem Wort sagt, 2 oder 3 in meinem Namen versammeln, dann bin ich in der Mitte. Es ist nicht zu ersetzen. Wann soll die Freude wirklich vollkommen sein? Wir wissen, dass es ist, wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht begegnen. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 10. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, das ist, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Das heißt, das Wort ist noch was dunkel. Wir können nicht Jesus durch die Bibel persönlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann aber bei der Nachtentrückung von Angesicht zu Angesicht. Dann ist die Freude vollkommen. Nun ist Jesus in unserer Mitte, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Oder eine Konferenz. Aber das ist noch ein Vorgeschmack von der wahren Freude, wenn wir ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen. Jetzt erkenne ich es stückweise, ja, wir haben niemals persönlich gesehen, obwohl wir durch sein Wort und sein Geist ein großes Zeugnis haben. Dann aber, bei der Entrückung, werde ich erkennen, gleich wie ich erkennet bin. Gott hat mich, Jesus hat mich erkannt, dann werde ich ihn auch so erkennen und ihm ansehen, wie er ist. Und da habe ich das gleiche Auferstehungskörper, wie er nun hat und werde niemals mehr sterben. Das ist unsere Hoffnung, die uns reinigt, sagt 1. Johannes 3. 1. Johannes 2. Nun, das ist, denke ich, was wir festhalten sollen. Jeder von uns, halte fest, was du hast. Das Wort Gottes, die Lehre Christi und die lebendige Hoffnung. Vater, danke nochmals für dein Wort. Hilf uns, das ernst zu nehmen, festzuhalten und der Lehre Christi zu bleiben. Danke für das Wort und deinen Sohn. Wir freuen uns sehr, dass, Herr Jesus, du bald kommst. Vielleicht noch heute, bevor diese Predigt fertig ist, möchten wir dich von Angesicht zu Angesicht begegnen. Wir loben und preisen dich in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Okay, lassen wir hier eine Pause halten.
Hallo.
Hey, hallo. Hi. Schön.
Hallo.
Hi. 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 Hi.